Auenland FM.
Einschlafen in Tolkiens Welt.
Hallo, schönen Abend und herzlich willkommen bei Einschlafen in Tolkiens Welt. Kuschel dich in deine Lieblingsdecke, schließ die Augen, entspann dich und lass dir von mir etwas vorlesen. Zeit, den Alltag hinter dir zu lassen und in fremde Welten einzutauchen. Das Lied über Earendil ist ein Gedicht von J.R. Tolkien, veröffentlicht als Bestandteil des Herrn der Ringe. Darin wird es von Bilbo Beutlin verfasst und vorgetragen. Es ist eine kurze Fassung der Geschichte von Earendils Reise in den Westen. Beschreibung. Entstehung. Bald nach seiner Rückkehr von der Fahrt zum Erebor verfasste Bilbo das Gedicht Irrfahrt, welches in einem von ihm erfundenen metrischen System gehalten war. Er war so stolz auf diese Erfindung, dass er während seines Ruhestands in Elronds Haus ein weiteres Gedicht in diesem System verfasste, das Lied über Earendil. Am 24. Oktober 3018 des dritten Zeitalters hatte er es fertiggestellt und trug es in der Halle des Feuers vor. Da er zuvor Aragorn gebeten hatte, ihm beim letzten Feinschliff des Gedichts zu helfen, wollte Bilbo die Elben von Bruchtal nach seinem Vortrag raten lassen, welche Teile des Gedichts von ihm selbst und welche von Aragorn verfasst waren. Lindir jedoch war der Ansicht, dass Elben sich dazu nicht genug mit Sterblichen und ihrer Lyrik auskennen. Bilbo verriet Frodo, dass Aragorn nur auf der Erwähnung des Elessar bestanden habe und das Gedicht ansonsten allein von ihm selbst sei. Aragorn sei der Meinung gewesen, dass Bilbo es allein zu verantworten habe, wenn er im Haus von Elrond ein Lied über dessen Vater dichte. Lindir bat Bilbo, das Gedicht noch einmal vorzutragen, was laut Bilbo ein Zeichen hoher Wertschätzung war. Inhalt: Im Lied über Earendil erzählt Bilbo eine Kurzfassung der Geschichte Earendils des Seefahrers. Er berichtet, wie Earendil in Arwenien sein Schiff Wingilot baut, sich rüstet und bewaffnet und aufbricht, um Beleriand zu überqueren und Aman zu finden. Earendil gelangt bis zur Helcaraxe und in den äußersten Süden, erreicht jedoch nicht sein Ziel, erhascht nicht den kleinsten Blick auf Valinor. Schließlich treiben ihn heftige Sturmwinde zurück in Richtung Mittelerde. Doch aus diesem Sturm stürzt seine Frau Elwing in Gestalt einer Möwe auf sein Schiff. Und sie trägt den Silmaril bei sich, den Beren und Lúthien aus Angband retteten. Elwing krönt Earendil mit dem Silmaril und der Wind dreht sich. Die Wingilot wird nun nach Westen getrieben und zuletzt gelangt sie doch noch nach Eldamar. In Tirion erholt sich Earendil von seinen Irrfahrten und schließlich wird er nach Ilmarin auf den Taniquetil gebracht. Dort wird über sein Schicksal entschieden. Ihm wird ein neues Schiff gebaut aus Mithril und Kristallglas, dem Vardar den Silmaril als Banner und die Fähigkeit, die Lüfte zu befahren, verleiht. Von nun an ist es seine Aufgabe, als Stern den Himmel zu durchkreuzen. Er ist nun der Flammifer von Westernis. Werkgeschichte. Das Lied über Earendil ist nicht nur in Tolkiens Fiktion eine Weiterentwicklung aus dem Gedicht Irrfahrt. Tatsächlich ist aus seinen Manuskripten ersichtlich, dass das längere Gedicht Schritt um Schritt aus Irrfahrt entwickelt wurde, um im Herrn der Ringe verwendet zu werden. Zuletzt haben Irrfahrt und das Lied über Earendil aber nur noch einen einzigen Vers gemeinsam. Insgesamt liegen 15 Manuskripte und Typoskripte des Gedichts in seiner Rolle als Bilbos Lied in Bruchtal vor. Die zahlreichen Versionen des Gedichts können in drei Gruppen eingeteilt werden, die in zeitlich getrennten Phasen entstanden. die veröffentlichte Fassung. Die erste Gruppe aus drei Texten behält viele wesentliche Eigenschaften von Irfart bei. Die Texte beginnen mit »There was a Merry Messenger« beziehungsweise eine sehr ähnliche Variante und enthalten zahlreiche fantastische Abenteuer ähnlicher Art, wie sie in Irfart zu finden sind. Allerdings werden auch Tirion und Ilmarin erwähnt und am Ende wird der Seereisende zum Flammifer of Westerness. Diese Version beinhaltet also in sich den Übergang vom verspielten Märchen zur Geschichte von Earendil. Außerdem enthält sie eine Episode, in der der Seefahrer von Ungoliant gefangen genommen wird und er gegen sie kämpfen muss, um sich zu befreien. Dies war in der ersten Fassung des Silmarillion auch eines der Abenteuer Earendils auf seinen Irrfahrten. In der nächsten Gruppe aus sechs Texten, die um oder nach 1944 entstanden, ist das Gedicht kürzer als in der ersten Gruppe, da viele der spielerischen Abenteuer entfernt wurden, unter anderem die Begegnung mit Ungoliant. Das Gedicht hat nun einen ernsteren Charakter und ähnelt im Wortlaut an vielen Stellen schon der veröffentlichten Version. Es beginnt aber immer noch mit »There was a merry messenger«. Die Entstehung der dritten Gruppe vermutet Christopher Tolkien wiederum deutlich nach der zweiten Gruppe. Die ersten beiden Versionen in dieser Gruppe beginnen nun bereits mit Earendil was a mariner und sind der veröffentlichten Version in Struktur und Inhalt sehr ähnlich. Sie erzählen die Geschichte von Earendil ohne die Ausschmückungen oder Verzerrungen, wie sie zuvor vorhanden waren. Die dritte Version ist schließlich die im Herrn der Ringe veröffentlichte, abgesehen von minimalen späteren Veränderungen. In dieser Version findet die Bewaffnung Earendils, die erstmals in der zweiten Gruppe beschrieben wird, nun nicht mehr in Tirion statt, sondern vor seinem Aufbruch von Arwenien. Die Fassung letzter Hand. Bemerkenswerterweise ist dies aber nicht die letzte Version, die Tolkien verfasste. Parallel zu dieser letztendlich veröffentlichten erstellt Tolkien eine fast identische Fassung, die nun aber den Angriff der Söhne Fëanors auf die Flüchtlinge an den Mündungen des Sirion erwähnt. Diese Fassung überarbeitet Tolkien noch zweimal, bis das Gedicht in der Form, in der es hätte veröffentlicht werden sollen, vorlag. Sie wird ab nun kurz die Fassung letzter Hand genannt. Die Manuskripte dieser letzten Entwicklungsstufen, so vermutet Christopher Tolkien, hatte Tolkien im entscheidenden Moment, als er das Manuskript des Herrn der Ringe für den Druck vorbereitete, verlegt und vergessen. Als er sie viel später wiederfand, war er verwirrt und versuchte sich zu erklären, wie und wieso er aus einer ausgefeilteren, längeren Fassung des Gedichts, die noch dazu in einer marklosen Reinschrift vorlag, die im Herrn der Ringe veröffentlichte Fassung entwickelte. Die Fassung letzter Hand unterschied sich von der veröffentlichten durch einige Änderungen im Ausdruck und kaum wesentliche inhaltliche Veränderung. Jedoch ist die vierte Strophe der Fassung letzter Hand um folgende Zeilen erweitert. Zitat: In might the Fëanorians that swore the unforgotten oath brought war into Arwenion with burning and with broken troth. And Elving from her fastness dim then cast her in the waters wide, but like a mew was swiftly born, uplifted o'er the roaring tide. Zitat Ende. Übersetzt: Mit Macht brachten die Fëanora, die den unvergessenen Eid schworen, Krieg nach Arwenien mit Brand und gebrochener Treue. Und Elving warf sich von ihrer düsteren Festung in die weiten Gewässer, wurde aber wie eine Möwe geschwind getragen, erhoben über die tosende Flut. Aufbau und Form. Strophen. Das Lied über Earendil besteht aus 9 Strophen, sowohl in der veröffentlichten Fassung wie auch in der Fassung letzter Hand. In letzterer allerdings ist, wie erwähnt, die vierte Strophe um die oben wiedergegebenen 8 Zeilen länger. Die Strophen zeigen keine besondere Regelmäßigkeit in ihrer Länge, außer dass sie aufgrund des Reimschemas stets eine gerade Anzahl an Zeilen enthalten. So wie das Gedicht über Earendil im Herrn der Ringe abgedruckt ist, hat es 124 Zeilen. Die Version letzter Hand hat hingegen 132 Zeilen. Als Beispiel seien hier die ersten vier Zeilen angegeben. Zitat: Earendil was a mariner that tarried in Arvenion. He built a boat of timber felled in Nimbrethil to journey in. Zitat Ende. In der Übersetzung von Ebba Margareta von Freimann heißt es, Zitat: Earendil hieß ein Schiffer kühn, der weilte in Arvenien, schlug Holz und baute sich ein Schiff, von Nimbrethil auf Fahrt zu gehen. Zitat Ende. Dieser Zeilenumbruch verschleiert jedoch den regelmäßigen Aufbau des Gedichts. Um diese Struktur deutlicher zu machen, empfiehlt es sich, die Zeilen als Halbzeilen zu begreifen, von denen jeweils zwei eine Langzeile ergeben. Zitat: Earendil was a mariner that tarried in Arvenion. He built a boat of timber felled in Nimbrethil to journey in. Zitat Ende. Übersetzt: Zitat: Earendil war ein Seemann, der in Arvenion weilte. Er baute ein Boot aus Holz, geschlagen in Nimbrethil, um darin zu reisen. Zitat Ende. Reimschema: Die Langzeilen bilden Paarreime nach dem Schema AA, BB und so weiter. Daher haben alle Strophen eine gerade Anzahl an Langzeilen und eine durch vier teilbare Anzahl an Halbzeilen. Die Reime sind allerdings nicht immer rein, wie im obigen Beispiel zu sehen ist. Nien reimt sich nicht sauber auf Nay in. Andererseits treten am Langzeilenende hin und wieder auch Ähnlichkeiten mehrerer Silben auf. Fountains Fall und Mountain Wall in der achten Strophe sind beispielsweise mehr als nur ein einfacher Endreim, jedoch ohne vollständig deckungsgleich zu sein. Metrum: Das Gedicht ist durchgehend aus jambischen Versfüßen aufgebaut. Das heißt, es folgen immer eine unbetonte und eine betonte Silbe aufeinander. Jede Halbzeile weist vier Hebungen auf. Insgesamt wird das Metrum im gesamten Gedicht kaum gestört. Chainert und Orbit müssen, wie der Akzent anzeigt, zweisilbig ausgesprochen werden, um dem Versmaß gerecht zu werden. Irritierend wird allerdings gleich das erste Wort. Earendil beginnt nicht mit einem Diphthong, hat am Wortanfang also eine Silbe zu viel. Laut Stilistik: Zwischen und in den Halbzeilen spinnt Tolkien ein Geflecht aus Lautbeziehungen, die sich nicht immer eindeutig in die traditionellen Kategorien der Lyrikanalyse einordnen lassen. Diese Stilmittel treten immer an den betonten Silben der Langzeilen auf und dienen dazu, die Halbzeilen miteinander zu verbinden. Besonders häufig verwendet Tolkien dazu annähernde Binnenreime und Assonanzen. Folgende Phänomene lassen sich erkennen und benennen: Binnenreime, Alliterationen, Assonanzen, Ablautpaare. Manchmal treten die Stilmittel gehäuft auf, manchmal werden sie nur angedeutet. Ihr geradezu verschwenderischer Einsatz fügt ihrer Funktion noch einen ornamentalen Charakter hinzu. Welches Stilmittel wo verwendet wird, folgt keinem festen Schema. Die Ablautpaare treten relativ häufig in alliterierenden Wörtern auf, etwa Back was born, Night of Nought, Years of Yore. Andererseits zeigen einige der betonten Silben auch unabhängig von der Alliteration einen Ablautkontrast zueinander. Wortwahl: Die Thematik des Gedichts bedingt, dass sich darin eine große Bandbreite an Bewegungsverben findet, wie zum Beispiel to journey, to roam, to wander, to rove, to drive, to flee, to speed, to come, to go, to run, to escape, to sail und einige mehr. Die am häufigsten verwendeten Verben jedoch sind to bear, to turn, to pass und to tarry. In der Fassung letzter Hand wird to bear in der vierten und fünften Strophe jeweils einmal auf Elving und Earendil bezogen verwendet. Sie werden hier als von höheren Mächten getragen dargestellt. In der achten Strophe hat sich die Situation schon verändert. Als Earendil mit seinem neuen Schiff ausläuft, tragen ihn dessen Flügel. Er hat jetzt also mehr Einfluss auf die Situation. In der letzten Strophe schließlich wird Earendil nicht mehr getragen, sondern trägt selbst den Silmaril. To turn wird dreimal verwendet und verweist auf die verschlungenen Wege von Earendils Irrfahrt. Am interessantesten sind allerdings to pass und to tarry. Letzteres wird einmal auf Earendils Aufenthalt in Arvenien, einmal auf den in Tirion bezogen. Diesen Aufenthalten gegenüber stehen drei Verwendungen von to pass. Einmal sogar in der Wendung to pass away, die synonym zu sterben ist. Dieser Gegensatz kulminiert in der letzten Strophe. Zitat: But on him mighty doom was laid, to pass and tarry nevermore. Zitat Ende. Übersetzt: Aber ihm wurde ein mächtiges Schicksal auferlegt, weiterzuziehen und niemals mehr zu verweilen. Zitat Ende. Die Beschreibung von Ilmarin in Valinor in der sechsten Strophe mit den Worten timeless, countless years und endless in einem Satz unterstreicht durch die dreifache Teilwiederholung die Unvergänglichkeit und Zeitlosigkeit dieses Ortes. Satzbau. Sehr auffällig ist die zueinander spiegelbildliche Konstruktion der jeweils letzten Langzeilen der dritten und vierten Strophe. Zitat: From west to east and errandless, unheralded he homewards sped. Zitat Ende. Übersetzt: Zitat: Von Westen nach Osten und ohne Auftrag, kein Herold mehr, eilte er heimwärts. Zitat Ende. Die West-Ost-Bewegungsrichtung in der ersten Halbzeile am Ende der dritten Strophe gegenüber steht die Ost-West-Bewegung in der zweiten Halbzeile am Ende der vierten Strophe. Zitat: Across the grey and long forsaken seas distressed, from east to west he passed away. Zitat Ende. Übersetzt: Über die grauen und lang verlassenen Meere zog er in Bedrängnis von Osten nach Westen davon. Zitat Ende. Zwischen diesen beiden Langzeilen liegt die Peripetie des Gedichts und die erneute Umkehr Earendils in Richtung Westen. Der Satzbau unterstreicht diese inhaltliche Kehrtwende. Zeilensprünge werden in recht unterschiedlichem Maß verwendet. In der zweiten Strophe, die eine reine Aufzählung ist, sind viele der Halbzeilen syntaktisch erfasst eigenständig, während im restlichen Gedicht gewöhnlich zumindest die Langzeilen in sich eine syntaktische Einheit bilden. Auch sich reimende Langzeilen sind oft syntaktisch verknüpft. Der letzte Satz der fünften Strophe ist dagegen eher eine Ausnahme. Zitat: A wanderer escaped from night, to haven white he came at last, to elven home the green and fair, where keen the air, where pale as glass. Beneath the hill of Ilmarin, a glimmer in a valley sheer, the lamplit towers of Tirion, I mirrored on the Shadowmere. Zitat Ende. Übersetzt: Zitat: Ein Wanderer der Nacht entflohen, kam er zuletzt zum weißen Hafen, nach Elbenheim, grün und schön, wo die Luft schneidend ist, wo blass wie Glas. Unter dem Berg von Ilmarin schimmert in einem tiefen Tal die lampenbeleuchteten Türme von Tirion sich auf dem Schattensee spiegeln. Zitat Ende. Interpretationsansätze. Bevor Bilbo sein Gedicht vorträgt, hört Frodo den elbischen Liedern in der Halle des Feuers zu. Diese haben eine besondere Wirkung auf ihn. Tom Shippey fasst die vielfältige, teilweise nur andeutende Verwendung der zahlreichen Stilmittel im Lied über Erendil die eine fließende und unsichere Wahrnehmung des Gedichts und seiner Strukturen bedingt, als dessen wichtigstes Merkmal auf. Dies seien elbische Eigenschaften von Lyrik, so Schippi. Strukturell ist das Gedicht ein Hybrid aus altenglischen und neuzeitlichen Formen. Solch eine Mischung gab es in der englischen Literaturgeschichte schon einmal, im Alliterative Revival des Spätmittelalters. Damals griffen Dichter im Mittelenglischen auf altenglische Traditionen zurück und verwendeten verstärkt wieder Alliterationen. Wenn auch nicht mehr nach den strikten Regeln der Stabreimlyrik, wie Tolkien sie beispielsweise in seinem Aufsatz On Translating Beowulf beschreibt. Eine zweite Tendenz des Alliterative Revival war, Gedichte von hoher formaler Komplexität zu schaffen. Als Beispiel kann das Gedicht Pearl genannt werden, welches Tolkien unter Beibehaltung der Form ins Neuenglische übersetzte. Dieses Gedicht wird von einem wichtigen Kritiker als, Zitat, das am kompliziertesten aufgebaute Gedicht des Mittelenglischen, Zitat Ende, bezeichnet. Schippi schätzt das Lied über Erendil ähnlich ein. Es sei ein Beispiel fast nie dagewesener Feinheiten von Vers und Strophe. Auch die Alliteration-Ablaut-Kombination war im Alliterative Revival ein beliebtes Stilmittel. Deutsche Übertragung. Beide deutsche Übersetzungen des Herrn der Ringe, sowohl die von Margaret Carew wie auch die von Wolfgang Kriege, verwenden die Übertragung des Liedes über Erendil von Ebba Margareta von Freimann. Diese Übertragung behält nur das Versmaß des Originals bei, die anderen Stilmittel werden nicht nachgeahmt. Dafür ist die Übertragung ungekürzt und entspricht inhaltlich weitgehend dem Original. Die Einteilung der Strophen ist in der Übertragung verändert. Zugegebenermaßen erreicht Tolkiens Gedicht eine Komplexität, die in Übersetzungen oder Übertragungen höchstens annähernd oder unvollständig wiedergegeben werden kann. Adaptionen. Das Tolkien-Ensemble vertonte das Gedicht für ihr Album The Lord of the Rings Complete Songs and Poems von 2006. Das Lied wird von Nick Kerr gesungen und vom Komponisten Peter Hall auf der Gitarre begleitet. Na, gut eingeschlafen? Dann schlaf gut und träum was Schönes. Bis zum nächsten Mal.